Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Dieses Mal ist Frank Doppheide bei uns zu Besuch. Er ist einer der kreativen Köpfe Deutschlands, Gründer der Purpose-Agentur Human Unlimited mit Sitz in Düsseldorf. Zuvor war er bei einigen großen Werbeagenturen tätig, zum Beispiel bei Grey oder bei Schulz & Friends. Aber er war auch Geschäftsführer der Handelsblatt Media Group und Gründer der Marken- und Strategieagentur Deutsche Markenarbeit. In unserem Gespräch geht es um das große Thema Glauben, es geht um das große Thema Freiheit und es geht um das Thema Maloche. Das klingt so ein bisschen klein, ist es aber nicht. Hört mal rein. Herzlich willkommen, lieber Frank, zu unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast.
Liebe Andrea, wer kann dazu schon Nein sagen? Ich freue mich, dass ich hier bin.
Du, die Latte liegt natürlich ordentlich hoch, beziehungsweise ich werde jetzt hochlegen. Du bist ja ein Kreativer. Deutschland ist einer der bekanntesten deutschen Kreativen, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen bin ich gespannt, was du uns für drei Gegenstände mitgebracht hast heute.
Das war gleich der aller schwierigste, okay. Weil mein Wert ist Freiheit. Also wie in aller Welt kriegst du Freiheit zu packen. Mhm. Im Kinderzimmer meiner Kinder bin ich fündig geworden. Das sind einfach weiße, total gleiche Legosteine. Eine ganze Batterie davon, sinnlos
zusammengebaut. Aber du hast sie zusammengebaut.
Ich habe sie zusammengebaut, oder? Weil das Teil der Geschichte ist. Okay. Also warum ist Freiheit so wichtig? Weil es dafür sorgt, dass du dich in jede denkbare Richtung entwickeln kannst. Dass nichts vorgegeben ist. Dass du nicht in Raster gepresst wirst, sondern zu sagen, was ist eigentlich in dir und bring das jetzt in die Welt. Und das Nächste, was ich zur Symbolisierung gefunden habe, sind überraschenderweise weiße Legosteine, Größe Nummer 4.
Und warum weiß? Weil da noch nichts vorgegeben ist? Oder warum?
Weil da noch nichts vorgegeben ist, weil es so scheinbar unbelastet ist, weil es so scheinbar auch belanglos und aussagelos ist, aber... Andrea, du weißt ja selber, du hast drei Kinder, ich auch. Was die daraus machen können, ist unvorstellbar. Schlösser, Raumschiffe, Waffen, Herzen, Liebesbeweise, all das geht. Und das, finde ich, ist irgendwie ganz toll. Und wenn man diese Freiheit in sich hat, für Kinder auch wichtig, ist ja toll, wenn du sagst, die sind ganz frei, meine Kinder, und in seinem Leben wiederfindet, um zu sagen, du wirst eben nicht in Excel-Tabellen gepresst. Du musst nicht irgendwelche Standardformulare ausfüllen, sondern wir gucken mal, was ist eigentlich die beste Lösung mit dem, was du zur Verfügung hast. Dann ist auf einmal alles möglich.
Das stimmt. Und den Gegenstand, zeig nochmal, den hast du selbst gebaut?
Ja, den habe ich selbst gebaut. Ich habe gehofft, dass keine Bilder hier heute gemacht werden. Als Kreativer würde ich mich nicht mit Ruhm bekleckern. Wie bin ich auf den Wert eigentlich gekommen? War ganz interessant. Man macht ja im Laufe seines Lebens so ein paar Management-Assessments. Und du versuchst da auch deinen Werten auf die Spur zu kommen. Das ist bestimmt 30 Jahre schon her. Und ich wohnte damals im Reihenhaus. Ich hatte zwei Kinder, wir waren verheiratet, ich war Angestellter. Und auf einmal kristallisierte sich Freiheit als der große Wert raus. In dieser Konstellation, das kann gar nicht sein, Reihenhausfreiheit. Wie soll das denn gegen Kinder verheiratet? So, dann hat er gesagt, mir fällt auf, Herr Doppheide, Sie haben gar keinen Schmuck. Sie haben keine Uhr, Sie haben keinen Ring, Sie haben keine Kette, ja. Oh, interessant. Mach nicht, dass irgendwas an mir hängt noch on top. Wo sind Sie eigentlich am liebsten im Urlaub? Ja, irgendwie am Meer. Oh, das ist auch interessant. Welches Auto fahren Sie denn? Damals schon lange her, ja, so ein Geländewagen. Und auf einmal war ganz klar, Andrea, das ist wirklich wichtig. Das ist eben auch innere Freiheit. Und es gibt bei mir immer Stress, wenn dieser Wert bedroht ist, dich einer in die Ecke drängt und dich zwingen will, was zu tun, was tief gegen dein Innerstes ist. Und seit dieser Zeit war es eben so, dass du denkst, okay, darauf kann ich mich einstellen so und damit kann ich dann auch umgehen.
Und heißt das jetzt übersetzt, dass Freiheit und ein Angestellten-Dasein nicht vereinbar ist?
Es ist auf jeden Fall schwieriger. Die klugen Anteilseigner, die wissen natürlich, wenn ich Unternehmergeist haben will, da muss ich auch Gestaltungsraum geben. Und je kleiner der wird, und manchmal wird es in mühsamen Momenten dann ja ganz schnell ganz klein, dann merkt man, ist ein Clash of Culture. Und jetzt ist dann natürlich auch ein bisschen Paradies. Also ich bin jetzt 59, nicht mehr Angestellter seit 2 Jahren, habe das Büro, das ich gerne habe im Medienhafen, das sieht so aus, wie ich es schön finde. Ich habe die Leute, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, um mich gesammelt. Wir sprechen irgendwie die gleiche Sprache, sehr unterschiedliche Menschen. Und man arbeitet für ein Thema, das man selber interessant findet. Und viel größer kann Freiheit nicht sein. Und deshalb ist das Glücksempfinden auch noch ziemlich hoch.
Das klingt super. Und wenn man es noch eins größer zieht und sagt, nicht nur auf das persönliche, direkte, vielleicht Arbeitsverhältnis, Familie, wie siehst du denn den Level der Freiheit in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in Europa?
Also geht direkt in den Bauch, weil mich das persönlich trifft, mir Angst und Sorge macht. Gucken wir auf unsere eigenen Kinder. Da ist Freiheit, wenn die in den Kindergarten kommen und die mögen sich ja noch alle und Kindergärtnerinnen und Kindergärtner sind nette Menschen, aber da ist die Freiheit schon mal massiv eingeschränkt. In der Schule habe ich das Gefühl, da bleibt fast nichts mehr davon da. Also alle Schulfächer der Welt haben Mathe als wichtigstes aller Fächer. Wenn du in Mathe eine 1 hast, hast du schon mal die halbe Miete, weil du dokumentieren kannst, du bist schlau. Mm. Dann kommen die Sprachen, dann kommen die Naturwissenschaften, das Kreative, die Kunst, die Musik, die Religion, das Handarbeiten, das spielt gar keine Rolle. Ich habe viel Geld für Nachhilfe ausgegeben, niemals für Handarbeit. Und da merkst du, das ist irgendwie, glaube ich, falsch gedacht. Der genetische Unterschied zwischen den Menschen ist 0,1%. 99,9% unter uns Menschen ist immer, immer gleich. Und die gesamte Erziehung, die gesamte Karriereplanung, die gesamte Bonifizierung ist eigentlich darauf angelegt, die 0,1% so klein wie möglich zu machen. Bei euch im Unternehmen vielleicht auch. Weißt du, das Zielvorgaben, du weißt, wie High-Performer eigentlich performen müssen, damit sie in das Raster passen. Und dadurch wird diese 0,1% immer noch kleiner. Der Freiraum zu sagen, Menschen in ihrer wirklichen Einzigartigkeit sich zu entwickeln, ist zumindest in unseren Gesellschaften mal immer, immer, immer enger geworden. Wir sind immer mehr zum Rädchen, ne, im großen Getriebe geworden. Kann ich dir ein Beispiel erzählen, weil das noch so akut ist. St. Martin, Martinslaternen. Du hast gesagt, ich bin kreativer, ganz Düsseldorf weiß das, weil ich große Vorträge halte, seit Jahren schon. In der Karlstadt, in der wir wohnen, das ist der älteste Stadtteil, eigentlich nur 6, da wissen alle, dass ich da wohne und es gibt eine Schule, eine 1., 2., 3., 4. Klasse, da ist Heinrich Heine schon hingegangen und jede kennt sich. Und einer der großen Termine im Jahr ist die Laternenausstellung. Dann geht nämlich die Tür der Kirche auf, da hängen da alle. Die von Luki auch, der Kleinste. Und ich sag, sag mal, Luki, welche sind deine? Und dann hängen da, kennst du ja, ne, die Einhörner, Hörner und die Mäuse und die Quallen und die Blumen und die Sonne und seine. Ein dicker brauner Klumpen. Und ich dachte, um Gottes Willen, meine ganze Reputation. Kann man Nachhilfe in Lampionsbau machen? Und dann kam ausgerechnet seine Lehrerin. Also letztes Schuljahr, dann geht sie in Rente. Sagte, na Luke, wo ist denn deine Laterne? Ja, da hinten. Was ist denn das? Ein Brot. Ein Brot. Und ich habe gedacht,
Brot.
Er ist ein Genie. Was haben denn Quallen mit St. Martin zu tun? Oder Fische. Hier im Brot teilen und so. Ich habe ein Genie geboren. Und das war für mich ein Symbol für innere Freiheit, die unglaubliche Gedankensprünge auch möglich macht. Seine Lehrerin hat tausende von Laternen in ihrem Arbeitsleben gesehen, aber diesen braunen Klumpen, das Brot, das vergisst sie nicht. Weißt du? Und das ist heute eben fast nicht mehr möglich. Und deshalb finde ich, hat es eine doppelte Wirkung. Es sorgt dafür, dass die Menschheit, ein Unternehmen, vielleicht auch eine Familie sich weiterentwickelt, weil es frei Räume gibt. Und die innere Freiheit von Menschen sorgt eben dafür, dass sie, glaube ich, auch glücklich werden.
Und wie förderst du in deinem Umfeld, jetzt bei deinen Kindern habe ich es verstanden, die dürfen sozusagen ihre Kreativität ausleben, wahrscheinlich auch bei anderen Bastelaktivitäten. Wie machst du es mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Kollegen, Kolleginnen?
Also, fängt bei den Einstellungskriterien an. Es gibt drei Felder. Nummer 1, seid ihr wirklich exzellent in dem, was ihr könnt. Nicht nur gut, sondern schon sehr gut. Nummer 2, seid ihr charakterlich in Ordnung. Und Nummer 3, ist das, was wir tun, wichtig für euch? Da haben wir so ein gemeinsames Ansinnen. Und dann lässt du sie laufen, weil dann gibt's fast jeden Job nur einmal. Wir haben eine Designerin und wir haben einen Storyteller und wir haben eine Storytellerin auf Englisch und wir haben eine Strategin, weißt du, und wir haben eine Innenarchitektin, aber es gibt den Job nur einmal. Ich kann denen ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, wie es jetzt besser geht in der Innenarchitektur, aber wir haben ein gemeinsames Ziel und insofern haben sie viel Gestaltungsraum und haben auch die Möglichkeit zu erfahren, ich kann was machen. Ich spüre mich selbst. Ich kann die Welt verändern. Ich kann den Kunden verändern. Ich kann hier uns als Humans verändern. Und das macht vieles viel, viel leichter, weil es gar nicht so prozessual gesteuert ist.
Sondern du setzt am Anfang sozusagen den Werterahmen, um bei unserem Podcast zu bleiben, und dann innerhalb dessen sind alle Beteiligten frei.
Ja, weil nur so es funktioniert, glaube ich, weil die Welt viel zu kompliziert ist, dass du sie hierarchisch noch steuern, formen, lösen könntest. Weißt du, egal was du geplant hast für 2022 an Themen, an Veranstaltungen, ne, so an alles ist irgendwie immer anders gekommen. Und wenn du die Menschen, die Prozesse, weißt du, die Abläufe zu sehr einkastelt, dann passt es Nummer eins überhaupt nicht. Und Nummer zwei, sie verlieren das Gespür für, was muss ich jetzt machen? Weil das findet, ne, so in meiner Vorgabe gar nicht mehr statt. Und wenn du den Raum öffnest, sorgst du dafür, dass das Gespür erhalten bleibt. Was läuft hier gut, was läuft hier schlecht, was muss ich jetzt eigentlich machen? Und sie schneller agieren können. Und der Werteraum, das ist ja ein tolles Wort, ist deshalb so bedeutsam. Weil er so eine große Richtung vorgibt, weil er so große Linien sagt, innerhalb der wir sich bewegen. Aber da drin ist erstmal alles möglich.
Spannend, sehr spannend. Mit Blick auf die Uhr, was ist denn ein zweiter Gegenstand?
Also siehst du das? Das ist ein Stück Kohle.
Ich wollte sagen, das ist auch ein Klumpen.
Das ist ein Klumpen, nach dem braunen Klumpen habe ich jetzt den schwarzen Klumpen. Das ist ein Stück Kohle aus der Zeche Zollverein. Ich komme aus Mahl. Mahl ist neben Gelsenkirchen noch ein bisschen hässlicher als Gelsenkirchen. Auch eine große Zeche gehabt, Auguste Victoria. Da bist du geprägt, dass Maloche wichtig ist. Also ich glaube daran, dass Menschen sich anstrengen sollten. Ich glaube daran, dass es was bedeutet, wenn man sagt, wir krempeln die Ärmel hoch und wollen was schaffen. Ich glaube, dass es auch ein Zeichen von, es gibt eine größere Aufgabe auf der Welt für mich als Ausruhen, hilft, dass sich Menschen, Gesellschaften und so weiter entwickeln. Und dieser Wille zur Anstrengung, absurd ein bisschen, das ist jetzt nicht Burnout, aber ich weiß, ich will mich anstrengen, ich will die Ärmel hochkrempeln, ich will was leisten, damit sich was Gutes bewegt, ist wichtig.
Und glaubst du, der ist in jedem Menschen drin oder ist das was, was man rauskitzeln muss?
Also, er ist in jedem Menschen drin, sonst hätte sich die Menschheit nicht so entwickelt. Es gibt 8,3 Millionen unterschiedliche Lebensspezies auf diesem Planeten. Eine von denen, eine ist in der Lage, die Welt zu verändern. Dadurch, dass sie anpacken, was aufgraben, aufbauen, hochbauen, durchgraben, whatever. Das ist der Mensch. Und mit dem, was da alles passiert ist, ist noch ja gar nicht so lange her, sagen wir mal die letzten 200.000 Jahre, merkst du, das ist tief in uns. Aber sowas von. Aber wir haben die ganze Welt so gebaut und vielleicht die letzten 50 Jahre erst, dass die ganze Anstrengung immer rausgegangen ist. Weißt du, also Convenience war so ein Supertreiber für Profit, für Services, für neue Angebote. Und Convenience ist der neben dem Werteraum der Bequemlichkeitsraum. Ich habe ja an der Sporthochschule Köln studiert. Da wusstest du, wenn du in deiner Comfortzone bist, dann degenerierst du. Also du musst beim Sport natürlich in den roten Bereich, dann brauchst du auch die Pausen haben, damit die Muskeln sich aufbauen können und so, alles klar, aber du musst da erstmal rein. Sonst entwickelt sich überhaupt nichts bei dir, sonst degenerierst du. Das bisschen Erschreckende ist, jetzt gucken wir mal die Welt zurück, sagen wir mal die letzten, wann fängt der moderne Mensch an? 20.000 Jahre. Ist unser Gehirn größer geworden, gleich groß geblieben oder kleiner geworden? Größer geworden, wir sprechen viel mehr Sprachen, also wir haben heute viel mehr Technologien, wir sind in aller Welt unterwegs, gleich groß ist, pass auf, Mensch ist Mensch, so viel ändert sich da gar nicht, oder kleiner geworden ist, weiß ich nicht, vielleicht ist das Leben insgesamt leichter geworden. Kleiner geworden, Andrea. 10% kleiner geworden.
Aber heißt es auch dümmer oder vielleicht effizienter?
Nee, das heißt effizienter. Das heißt effizienter, aber eben auch möglicherweise degenerierter. Wir können viele Dinge nicht mehr sehen. Wir können viele Dinge nicht mehr riechen. Wir können viele Dinge nicht mehr schmecken. Wir können uns viele Dinge nicht mehr selber ausdenken. Das ist ein bisschen die Gefahr der Effizienz. Es gibt dazu ein grausames Gesetz, Naturgesetz. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der sagt, alle komplexen Systeme haben eingebauten Energiesparmechanismus. Was wir nicht machen müssen, machen wir nicht. Unser Gehirn, unsere Organisation, unsere Familie. Wir wissen alle, was wir zu tun hätten, Zimmer aufräumen. Wir wissen alle, dass wir ein bisschen mehr joggen sollten. Machen wir nicht, weil es energiesparender ist. Und diese Effizienz sorgt praktisch dafür, dass wir unser Energiesystem selber zurückfahren, damit nicht alles auseinanderfällt. Sorgt aber auch dafür, dass sich nichts weiterentwickelt. Und möglicherweise haben wir es zu sehr übertrieben.
Und wie ist der Weg raus? Also sprich, wie wächst unser Gehirn wieder?
Wir müssen uns Herausforderungen stellen, ehrlich gesagt. Wir müssen neue Dinge tun. Wir müssen mit anderen in Kontakt treten. Also was ja ein bisschen beängstigend ist, wir haben verlernt, uns in die Augen zu gucken. Es ist gar nicht mehr so leicht für ein soziales Wesen, mit fremden Menschen in Kontakt zu kommen. Die Teenager, ne? Die Milonlies, wie sie heißen.
Das stimmt. Alle gucken nur in ihre Smartphones.
Total. Also du hast jetzt noch ein kleines Kind, Mütter beim Stillen gucken aufs Handy. Und weißt du, damit fängt es mal an, also die Verbindung mit der Welt da draußen, mit den anderen Menschen, mit der Natur, mit den Tieren, mit den Wolken, was auch immer. Also dass da überhaupt eine Verbindung ist. Und dann am liebsten ein bisschen unbekannt, muss ich mich erstmal drauf einlassen, läuft nicht automatisiert, muss ich irgendwie üben oder mich anstrengen, dann entwickelt sich ein Gehirn, dann aber auch schnell. Ehrlich gesagt, ein Gehirn kann sich innerhalb eines Tages verändern.
Und sag, wie machst du das? Hast du dir einen Plan gemacht, wie du dich täglich herausforderst? Oder einmal die Woche oder einmal das Monat oder einmal im Jahr? Wie machst du das persönlich?
Also, ich bin auch ein bisschen bequem manchmal. Insofern baue ich es möglichst klein. Jeden Tag ein bisschen. Also, wir haben eine Truppe hier von kreativen Geistern. Die sind mittlerweile in aller Welt verteilt. Die jungen Leute arbeiten gerne in Stockholm, gerne in Lissabon. Einer meint, der müsste unbedingt nach Los Angeles, aber arbeiten hier. Wir sehen uns aber jeden Morgen. Und unsere Dehnübung morgens heißt, jeder bringt was mit oder nicht. Also jeder, der was gesehen hat, bringt was mit, wo er denkt, das ist so toll, das müsst ihr unbedingt sehen. Darüber müssen wir reden. Darüber habe ich mich erschreckt. Und dann hast du jeden Tag ein Sammelsurium von manchmal ein Gedicht, manchmal Atemübung, manchmal ein tolles Bild, manchmal die absurdesten Dinge, wo du denkst, so habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie drüber nachgedacht, das ist wirklich interessant. Das hält dich wach, das schafft wirklich neue Energie, jeden Morgen, obwohl wir das jetzt 2,5 Jahre schon machen, von Start Nummer 1. Und absurderweise, Andrea, du kannst es für deine tägliche Arbeit gebrauchen. Was wir bei Kundenprojekten schon eingebaut haben von Dingen, die irgendwann mal auftauchten morgens bei den Dehnübungen, war unerwartet, aber ganz gut.
Was war das Skurrilste, was ihr irgendwo mal eingebaut habt?
Also, wir haben mal gefunden, es gibt einen Brief, den Präsident Nixon vorbereitet hatte, wenn die Mission zum Mond schief geht. Sie waren ziemlich sicher, dass sie irgendwie hochkommen. Sie waren nicht so sicher, dass sie die Jungs und die Rakete wieder runterkriegen. Also insofern gibt's einen sensationell formulierten Brief, was er gesagt hätte, wenn schief gegangen wäre.
Wow.
Und der ist total berührend, selbst heute noch. Kann ich dir nachher schicken. Und dann haben wir gedacht, eigentlich müssen wir für Organisationen, die erschöpft sind und müde sind, diese Aufbruchstimmung nochmal machen. Also, wir fangen mit dem Brief an. Wir zwingen alle, und das sind Vorstände, in so ein Overall, in so ein Weißen, was die total doof fanden. Der Overall ist die Kommunikationsfläche. Die anderen schreiben drauf, bei dir auf dem Rücken. Andrea, was finde ich an dir eigentlich toll? Du kannst dir so Abzeichen verdienen, je nachdem, wenn du dich aus deiner Komfortzone traust. Weißt du? Wir haben Kotztüten entwickelt, um zu sagen, wir müssen Ballast loswerden. Schreib da was rein, das verbrennen wir. Ne? Hat da eigenes Label natürlich, haben wir nicht NASA genannt, sondern kundenspezifisch irgendwas. Und so kam von einem Mondbrief ein total absurdes Konzept, wo wir den Kunden gezwungen haben, aus seiner Komfortzone zu gehen, auch als Signal nach außen. Und sie gemerkt haben, was das dann doch bewirken kann.
Und gibt's auch die Rede, als die Mondlandung geklappt hat?
Ja, ich glaube, da reden die heute immer noch drüber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber es gibt die schöne Geschichte dazu, die hast du vielleicht schon gehört zu deinem Thema Werteraum. Als JFK, der das ja mal angezettelt hatte, dass sie überhaupt zum Mond waren, da war er allerdings ja nicht mehr Präsident, dann irgendwann mal bei der NASA war, um zu sagen, wie sind eigentlich so die Dinge, sah er auf dem Flur einen farbigen Mann, der den Flur putzte oder die Toiletten sauber machte. Und er sagte, Mensch, ich bin JFK, wer sind Sie denn? Was machen Sie denn hier? Und dieser Farbige sagte, ja, ich sorge dafür, dass wir zum Mond kommen. Weil sie das Gefühl haben, das ist eine nationale Aufgabe, ich bin hier wichtig, ne, so, und ich trage meinen Teil dazu bei, dass es klappt.
Genau.
Und ganz viel von dem Thema Sinnhaftigkeit, Purpose, ne, was wir heute in der Welt haben, kommt auch daher, dass die Sinnhaftigkeit der Werteraum, was ist bedeutsam für uns, verloren gegangen ist.
Sehr, sehr spannend. Dann würde ich sagen, die Spannung steigt. Was ist denn der dritte Gegenstand, der dritte Wert, den du mitgebracht hast?
Also das Thema Glauben, finde ich, ist total interessant, weil, und jetzt gehen wir von der katholischen Kirche und von allen Glaubensreligionen mal ein bisschen weg, weil es trotzdem unfassbar viel Magisches hat. Also wie kommt eigentlich überhaupt was in die Welt? Ein Gedanke. Bist du ja auch sehr empfänglich für, ne, als Kommunikationsfrau. Das ist ätherisch. Und wie entsteht dann was, dass wir sehen können, das verändert das Gehirn? Das ist der Moment, wenn sich was manifestiert. Weil ich einen Gedanken habe, daran glaube, dass das richtig ist, dass man das erzählen soll, dass man sich daran halten soll. Und das, finde ich, ist hoch, hoch faszinierend. Und wir sehen, wenn Menschen oder Länder, sehen wir jetzt gerade, ne, in der Ukraine oder eben auch nicht, ohne Glauben dann in Russland, was möglich ist, wenn Menschen an irgendwas glauben. Dann können die über sich hinauswachsen. Und zwar so, dass das physikalisch nicht mehr zu erklären ist. Also so weit kann man eigentlich gar nicht laufen. Weißt du, so lange kannst du ohne Wasser gar nicht überleben. Weißt du, all diese Dinge, die irgendwie unmöglich sind, sind in dem Moment, wo du dran glaubst, dann auf einmal möglich. In der Sportwelt gibt es die bekannte Geschichte, dass man eine Meile niemals unter 4 Minuten laufen kann. Ist physikalisch nicht möglich. Aber es gab jemand, der hat es geglaubt, der hat es auch tatsächlich hingekriegt. Und in dem Moment, wo es dann ging, in demselben Jahr sind, glaube ich, 6 Rekorde gefallen, die alle unter 4 Minuten waren. Weil man den Glauben daran, dass das geht, auf einmal auch in die Welt tragen konnte. Und ich glaube, das merkt jeder bei uns, bei seinen eigenen Kindern, bei sich selbst, in der Firma, wenn wir wieder an etwas glauben. Und mein Gefühl ist, dass wir heute in der Welt zu wenig an Dinge glauben. Wir machen uns um alles Mögliche Sorgen. Ja, wir trauen uns selber nichts mehr zu. Deshalb am Anfang auch die Freiheit und Kreativität. Und wir glauben selber nicht, dass es funktioniert. Unsere Großeltern, unsere Eltern, die haben geglaubt, die Andrea, ne, meine Tochter oder meine Enkelin, die hat's mal besser als ich. Und allein mit der Vorstellung, dem Glauben, die Zukunft wird gut, machen die absurde Dinge. Sie gründen Familien, sie heiraten, sie setzen Unternehmen auf. Heute sind wir nicht mehr so sicher. Wir haben die Vermutung, oh, das wird eher schlimmer. Und was bedeutet das für eine Gesellschaft, für die eigenen Kinder? Weißt du, und wenn wir den Glauben verlieren, dass die Zukunft gut wird und wir sie gut gestalten können, dann geht auch nichts mehr. Und deshalb ist das, diese Form von Glauben, für mich auch so wichtig.
Verstehe ich total, wenn ich jetzt einmal dagegenhalten will, aber man kann ja auch nichts völlig Unrealistisches glauben, oder?
Aber ehrlich gesagt, ich zum Beispiel glaube, die Welt, die Entwicklung der Welt ist zum Großteil aus völlig unrealistischen Dingen, Vermutungen, Glauben entstanden. Weißt du, also guck dir mal die Pyramiden an oder die Sydney-Oper oder der Flug zum Mond oder ich weiß nicht, Zelltherapien. Also all das klingt unglaublich und irgendwie war es ja interessant, wenn man ganz, ganz, ganz Jahrtausende zurückgeht, dass dieser Glauben, dass man bestimmte Dinge schon hinkriegt, ne, Städte bauen kann, sucht dir irgendwas aus, über Meere fahren kann, vielleicht sogar mal zum Mond fliegen kann, war ja irgendwie schon in den Menschen drin, wohin man das auch herkam. Und dann passierte irgendwie auch was. Wer nicht glaubt, setzt sich wahrscheinlich gar nicht in Bewegung.
Das stimmt, das stimmt. Und trotzdem galten diese großen Erfinder ja oft auch als Spinner, ne? Die haben daran geglaubt, aber viele andere nicht.
Und ja, total.
Haben die so an die Seite gedrängt.
Das sind, kennst du die, die immer als Erste auf der Tanzfläche sind? Das sind die Idioten. Weißt du, so, alle machen sich lustig. Ist auch ein bisschen affig. Ja, ist so. Aber die sorgen dafür, dass nachher alle auf der Tanzfläche sind, dass eine super Party war. Du musst bereit sein, dich ein bisschen lächerlich zu machen, Gegenwind auszuhalten, aber dann bewegst du auch wirklich was.
Das heißt, wir brauchen mehr Visionen, mehr große Ziele, mehr Think Big, oder?
Ja, und Vision ist nochmal ein toller anderer Aspekt, weil der natürlich das Bildliche in sich hat. Warum ist das heute so wichtig, Andrea? Weil zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit hat die Technologie das menschliche Vorstellungsvermögen überholt. Quantum Computing, weißt du, so NFTs. Such dir irgendwas aus, wo du denkst, ja, das ist schon irgendwie hier in der Welt, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Das war bis jetzt immer anders. Und insofern, wenn du nur eine Leere im Kopf hast, kannst du dich nicht anschließen, kannst du es nicht gut, kannst du es nicht schlecht finden, hast du überhaupt kein Gespür mehr dafür. Und insofern bräuchten wir wirklich auch ein Update beim Thema Vision, dass wir überhaupt sagen, die Kommunikatoren, die Kreativen dieser Welt helfen, ein Bild zu zeichnen. Von deinem Leben, von deinem Unternehmen, vielleicht sogar von Deutschland, von Europa. Und wenn es das nicht gibt, leiden wir ja ein bisschen drunter, dann passiert auch nichts. Und insofern ist meine Sehnsucht da mal auf alle Fälle.
Und vielleicht zum Abschluss, wenn du zusammenfassen musst, was ist für dich ein ganz wichtiger Glauben oder Glaubenssatz? Was würdest du sagen, was ist zentral?
Also, Menschen sind gut von Geburt an. Das ist mein zentraler Glaubenssatz. Ich glaube ganz tief, dass Vorstellungsvermögen und der Ideenreichtum der wirkliche Wert sind und nicht der Profit. und nicht die Euros. Und dass wir diesen Zugang wieder schaffen müssen. Und ich glaube eben auch, dass wir die Systeme, so wie sie jetzt sind, durchbrechen müssen. Weißt du, weil haben wir heute ein paar Mal zart angesprochen, mit diesem Prozessualen, mit diesem Hierarchischen, mit diesem eigentlich aus der industrialisierten gebauten Systeme in der Bildung, in der Politik, im Unternehmen keins der Probleme der Zukunft gelöst kriegen. Und das braucht Mut, ist schon klar.
Sehr schön. Aber wir haben ja, du hast ja drei Dinge mitgebracht, die uns dabei helfen. Einerseits die innere Freiheit, zweitens den Wille, was anzupacken und drittens dann auch dran zu glauben. Finde ich sehr, sehr schön. Herzlichen Dank, Frank, für deine Zeit.
Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und das war die 31. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.